Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 60. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Ende letzten Jahres hat Heribert Schönig vor unserer Düsseldorfer Transition-Initiative einen Vortrag über einfühlsame Kommunikation gehalten, die man auch als gewaltfreie Kommunikation oder als wertschätzende Kommunikation kennt. Er führt zu dem Thema regelmäßig Einführungstage durch und betreut auch mehrere GFK, gewaltfreie Kommunikationsübungsgruppen im Raum Düsseldorf. Unser Gespräch verlief etwas anders als so die üblichen Sunport-Interviews, in dem ich nämlich mich selbst auf einmal in der Rolle des Befragten wiederfand. Und Heribert hat durch sein Zuhören und Nachfragen direkt ein praktisches Beispiel dafür gegeben, wie einfühlsame Kommunikation praktisch aussehen kann. Freuen wir uns nun also auf 35 Minuten mit Heribert Schönig und der einfühlsamen Kommunikation.
Ja, danke Michael für die Einladung. Mein Name ist Heribert Schönig, ich wohne in Monheim, das ist zwischen Düsseldorf und Köln, wenn man Düsseldorf mal, Leverkusen mal ausklammert. Und ja, bin gerne hier zu Gast, um was zu erzählen zur einfühlsamen Kommunikation. Ich bin Diplompädagoge, bin seit 12, 13 Jahren damit unterwegs. Und das ist für mich einfach eine große Bereicherung in meinem Leben, etwas, was mich mit mir selbst mehr in Verbindung bringt, mit anderen Menschen und auch mein Verständnis steigert. Es macht mir Spaß, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe schneller klar, was mir wichtig ist und was nicht. Und das, denke ich, auch für die Zuhörer interessant. Mhm. Ja, ich kann nicht, was wir vorhin schon kurz vorgesprochen haben, ist meine Frage. Welche Motivation hast du, Podcasts auf Sunport bereitzustellen? Was ist dir da wichtig? Was macht dir Spaß dabei?
Ich mache das ja jetzt seit anderthalb Jahren und meine Motivation dabei hat sich gegenüber dem Anfang ein bisschen gewandelt, weil ich einfach Erfahrungen im Laufe der Zeit damit gesammelt habe. Anfangs war es mehr so intuitiv aus dem Bauch heraus, als ich mit dem Marc, mit dem ich das gemeinsam mache, zusammensaß, ne, sollen wir nicht einen Podcast machen? So, ja, ne, machen wir. Und wir hatten uns ja in dem Kontext kennengelernt, dass ich mich schon eine Weile mit Solarkochern beschäftige und ich hatte irgendwie so die Vorstellung, weil ich schon einige Leute kennengelernt habe, die da aktiv sind, dass ich die gerne ja, mehr Menschen bekannt machen würde, also Akteure im Bereich Solarkocher zu interviewen. Und der Marc hatte dasselbe Thema mit Leuten aus dem Bereich Elektroautos.
Also möchtet ihr eure Themen verbreiten,
Und Leuten eine Stimme geben, die einfach so, die man entweder persönlich trifft oder nicht, aber über die man nicht stolpert, weil die werden nicht irgendwo in der Zeitung oder im Radio oder irgendwo interviewt. Obwohl da tolle Themen sind, beides. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich das dann aufgeweitet. Also wir sind nicht auf diesen Themenbereich beschränkt geblieben. Es wurde immer weiter und wir haben uns dann irgendwie nur angeguckt und gesagt, den müssen wir eigentlich auch mal interviewen, obwohl das jetzt mit unseren Ursprungsthemen gar nichts mehr zu tun hat. Ja, und wurde immer mehr. Und mittlerweile sind wir eben schon an dem Punkt oder schon seit einem halben Jahr oder noch länger, dass wir sagen, wir interviewen jeden, der irgendwie dazu beiträgt durch sein Tun, durch sein Sein, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Mhm. So, und dann immer wieder höre ich mal Vorträge oder treffe jemanden irgendwie im Gespräch, lerne jemanden im Gespräch kennen. Und dann ist es in dem Moment eigentlich wieder eher eine Intuition, weniger so eine Überlegung, sondern das ist irgendwie so eine spontane Reaktion auf jemanden. Ah, den würde ich auch mal gerne interviewen. Ist ja toll, was der da macht, ne?
Hast du wirklich so Spaß, mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihre Ideen kennenzulernen?
Ja, ja, eben. Also entweder, weil ich die unmittelbar für mich selber brauchen kann, also den jeweiligen
Passt im Spektrum.
Oder aber, weil ich das Gefühl habe, ja, das ist toll. Also auch wenn ich das selber jetzt nicht in mein eigenes Leben einbauen kann, ist trotzdem toll und das sollten eigentlich mehr wissen.
Könnte für andere interessant sein.
Könnte für andere interessant sein. Ne? Und zwar im Sinne immer so vor dem Hintergrund, es bringt uns als Gemeinschaft, ja, also als Düsseldorfer oder als Menschheit, wie auch immer, weiter. In einem konstruktiven Sinne. Ne?
Das heißt, die normalen Medien sind voll mit schlechten Nachrichten in der Regel und du möchtest dazu beitragen, dass auch positive Nachrichten, die sonst keiner hört,
genau das
gehört werden.
Das war auch mal ein Impuls gewesen. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Gesiko von Lübcke, der ist selber auch Journalist und macht auch Radiosendungen und der sagte auch, dass er diese Schwierigkeit hat, wichtige Themen, positive Nachrichten sozusagen, auch bei seinen Sendern, mit denen er Zusammenarbeit unterzubringen und dass das auch mit eine wichtige Aufgabe für diese Alternativmedien ist, wie so Blogs oder Podcasts dann eben auch sein können. Ne? Das heißt also, da will ich auch dazu beitragen, im Grunde eine Stimme der Zivilgesellschaft zu sein oder der eine Stimme zu geben und Leute dann eben in die Öffentlichkeit zu bringen, die man sonst eben ja gar nicht oder, oder viel zu selten hört und ein Gegengewicht zu schaffen. Also wenn man irgendwie die Nachrichten sich anhört, die ziehen einen nur runter. Da ist kaum was Positives drinnen. Ne? Ja. Und wenn man sich mal so unser Spektrum anguckt, sind nur positive Beiträge.
Ja. Und es gibt ja auch genug positive Beiträge.
Absolut.
Sie werden nur nicht gehört.
Genau das.
Das heißt, ein Stück weit wird die Wahrnehmung einfach durch die normalen Medien fokussiert, eingeschränkt. Und es gibt genauso viele positive Konzepte, Ideen, Beispiele, die man auch wahrnehmen kann. Ne?
Genau.
Ja, gefällt
mir. Und dann habe ich ja in diesem Zusammenhang auch die Transition Town Bewegung kennengelernt, mich mit ein paar Leuten zusammengetan, um hier vor Ort in Düsseldorf so eine Initiative zu starten. Und in dem Zusammenhang, weil jemand dich ja schon kannte, hattest du ja dann auch bei uns mal einen Vortrag gehalten vor Weihnachten. Und dadurch habe ich dich ja kennengelernt. Und als ich da deinen Vortrag hörte, war der Fall für mich klar. Ne? Also wir müssen mal irgendwann einen Termin machen und jetzt haben wir es ja geschafft.
Jetzt in meinem Frühling, jetzt auch einen Termin.
Genau. Ja, kannst du noch mal umreißen, ja, zum einen, worum es bei der gewaltfreien Kommunikation geht und wie auch dein Weg dahin war, wie du damit in Berührung gekommen bist.
Also zum einen vom Begriff her vielleicht, gewaltfreie Kommunikation oder Nonviolent Communication ist das, was normalerweise dafür steht. Marshall ist damit nicht mehr ganz so zufrieden. Er hätte sich aber auch nicht gedacht, dass das weltweit Verbreitung findet. Deswegen konnte er den Begriff nicht mehr zurückholen.
Ja.
Wenn er das in Verbindung sieht mit Gandhi, Gewaltfreiheit, Ahimsa, der Begriff dann nochmal weiter, dann ist es für ihn auch stimmig. Aber er hätte wahrscheinlich, wenn er wüsste, es wird so weit verbreitet, einen anderen Begriff wahrscheinlich gewählt. Im deutschsprachigen Raum ist wertschätzende Kommunikation ein Beispiel, kann man nehmen. Für mich ist einfühlsame Kommunikation der passendere Begriff, weil es einfach das Wesensmerkmal deutlich herausstellt, worum es geht. Gehe ich später noch darauf ein. Und worum geht es dabei? Das haben wir gerade schon so ein bisschen auch gemeinsam erlebt. Das heißt, mich interessierte deine Motivation für diese Podcasts auf Sunpod. Und das hast du sehr deutlich und klar für mich auch erzählt. Ich habe nachgefragt teilweise. Du hast teilweise auch bestätigt. Hast du dann dich verstanden gefühlt von mir?
Ja.
Und darum geht es eigentlich, dass ich bemüht bin, dich zu verstehen, was dir wichtig ist. Und dadurch, dass ich das gehört habe, konnte ich mich damit verbinden und mich ein Stück weit davon begeistern lassen, weil ich es einfach gut finde, dass Menschen mit ihren Ideen da auch eine Möglichkeit haben, gehört zu werden, egal wie klein oder wie groß die Zuhörerzahl ist.
Genau.
Ne, weil es geht um positive Ideen und die Menschen, die es interessiert, die werden da nachhören oder so oder mal googeln und die anderen, die haben andere Themen, die sie interessiert.
Genau. Ne,
so ist das Leben.
Ne,
und wie fühlst du dich, wenn du das erzählst von dem, was dir wichtig ist? Bist du da einfach froh oder zufrieden oder was ist für dich da wichtig? Wie fühlst du dich da?
Ja, also froh und zufrieden, sicher. Es ist, also es hat was von diesem Anfängergeist, finde ich. Es ist immer, weil es geht ja auch darum, in einem Gespräch mit so einem Interviewpartner auch immer wieder was Neues kennenzulernen. Ne? Wenn ich es schon wüsste, bräuchte ich mich da praktisch mit dem nicht so zusammenzusetzen. Also es ist nicht nur, dass ich irgendwas schon kenne und jetzt jemand anders kann es schön darstellen, deswegen interviewe ich den, sondern da ist immer auch dieser Aspekt des Neuen da drin. Ne? Und so eines der schönsten Gefühle, die man haben kann, das ist irgendwie so diese, was ich sagen, diese, ja, das ist dieser Anfängergeist oder diese Freude, mit was Neuem so in Berührung zu kommen, was einen so nach vorne bringt. Also nicht nur neu. Also
das heißt einfach die Freude auch zu lernen und sich begeistern zu lassen von der Idee? Oder von einem Menschen, der dich beeindruckt auf eine gewisse Weise?
Es ist beides. Und der Primäre ist der Mensch, weil diese ganzen Ideen oder Themen, die ich versuche, so mosaikartig im Grunde so zusammenzusuchen, mit Hilfe von Sunpod und dieses Bild der neuen Welt sozusagen, wie sie idealerweise sein kann, dann so gemeinsam zu erschaffen. Habe ich den Satz denn jetzt angefangen?
Aber das ist ein schönes Bild, dieses Mosaik aus kleinen Mosaiksteinchen und da wirklich ein Bild zu machen von einer und Welt, diese, die wirklich lebenswerter ist als die, in der wir sind.
Genau. Und es sind eben nicht nur die Ideen, die diese Mosaiksteine bilden, sondern wichtiger sind die Menschen, die die Ideen transportieren. Mhm. Entweder weil sie sie selber in die Welt gebracht haben oder aber weil sie die einfach irgendwoher aufgenommen und dann in ihr Leben integriert haben und die leben. Ne?
Das heißt nicht nur tote Ideen, die man vortragsmäßig dann irgendwo runterliest oder so, sondern auch können die Menschen die Idee, die sie begeistert, auch wirklich leben.
Genau das, weil ich glaube nämlich, dass die dann viel leichter auch für den Hörer annehmbar sind, als wenn sie einfach nur irgendein theoretisches Konstrukt da vorgeführt kriegen, ne? Und weiß ich nicht, da irgendwie eine Methode so zur Grünmasse Umsetzung und da Kohle, Strom draus zu machen oder so. Schön und gut, ne? Aber ich habe da mit dem Erfinder der Methode drüber geredet und der brannte natürlich dafür. Und das kommt ganz anders rüber, als wenn da jemand irgendwie so einen wissenschaftlichen Text vorliest oder so, ne?
So. Das heißt, da ist wirklich dann die Verbindung auch da. Warum ist jemand davon begeistert? Ja. Ne? Und das kommt auch rüber und ist spürbar.
Genau, genau. Ich würde gerne nochmal jetzt wieder ein bisschen konkreter auch auf unser Thema jetzt eingehen wollen. Du hast vorhin schon den Namen Marshall kurz erwähnt. Kannst du nochmal kurz sagen, welche Rolle der spielt hierbei?
Marshall Rosenberg, Doktor der Psychiatrie aus den USA, lebt heute in der Schweiz, hat vor circa 40 Jahren in der Psychiatrie gearbeitet und festgestellt, in der Psychiatrie kann er Menschen nicht helfen. Weil wenn ich einen Patienten habe und selber der Psychiater bin und ein Diagnostikinstrument, was defizitorientiert ist, dann steht das schon mal zwischen uns. Ich bewerte die Person anhand von Charaktermerkmalen, die er haben soll, nach einem Katalog der Psychologie, ICD-10 oder DSM-4, da gibt es Instrumente verschiedener Art. Wenn ich jemanden als psychotisch diagnostiziere, dann kann ich zu diesem Menschen nicht mehr eine menschliche Verbindung auf Augenhöhe aufbauen, die nach der humanistischen Psychologie, Karl Rogers ist ein Beispiel, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich dem Menschen wirklich helfen kann. Mhm. Und als er erkannte, ich kann dem Menschen in der Psychiatrie nicht helfen, ist er da ausgestiegen, ist Taxifahrer geworden, hat in verschiedenen Kulturen, Religionen erforscht, was das Konzept der Liebe beinhaltet, begründet und ist letztlich ein Stück weit auf die einfühlsame Kommunikation gekommen, als eine Möglichkeit, Liebe zu manifestieren. Ich meine jetzt nicht erotische Liebe, sondern ich meine eine liebevolle Zuwendung von Mensch zu Mensch, wo man bereit ist, offen einander zuzuhören und einander zu helfen, wenn da Bedarf ist oder einfach sich auszutauschen, wenn das der Grund ist, um sich zu treffen.
Ja.
Er hätte vielleicht selbst nicht gedacht, dass das etwas ist, was sich über die ganze Welt verbreitet. Aber die einfühlsame Kommunikation. Oder hast du noch eine Frage zu Marshall Rosenberg? Ich weiß jetzt nicht, reicht das oder?
Zur Vorstellung reicht das erstmal, aber dann ist er ja letztlich als Taxifahrer weltbekannt geworden, sag ich mal. Wie ist denn da der Sprung dahin gewesen? Was hat er denn gemacht?
Ja, danke für die Nachfrage. Er hat angefangen, seine Methode auszuprobieren. Er hat selber dann seine Praxis gehabt. Er hat angefangen, Seminare zu geben. Er hat gemerkt, dass er da eine Verbindung bekommt zu den Menschen, die er vorher nicht kannte und die unheimlich hilfreich sein kann.
Ja.
Und hat das verfeinert und verbessert. Hat ein Buch geschrieben, hat angefangen, international auch Seminare zu geben. Ist als Konfliktmediator im Privaten, aber auch in größeren Konflikten teilweise eingesetzt. Das ist einfach für mich toll, das mitzubekommen. Ich war jetzt nicht bei einer konkreten Konfliktmediation dabei, aber das zu hören, welchen Weg er da gegangen ist, er macht jetzt kürzer, weil er ist Mitte 70 und so tritt kürzer. Aber ihn auch zu erleben in Berlin oder München oder Köln, wo er war, wo ich ihn erleben konnte, das war einfach eine Freude, das zu hören und die Beispiele zu hören und von ihm lernen zu können.
Ja. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Radiosendung über ihn gehört und wahrscheinlich ist es obligatorisch, dann immer über Palästinenser und Israelis zu reden. Vielleicht kannst du dieses Beispiel auch nochmal erzählen, was er da bei denen bewirkt hat.
Mir fällt da ein Beispiel ein. Er war sicher mehrmals in Israel.
Ja.
Aber als ich das erste Mal von ihm ein Interview las, 1999, Da stand etwas beschrieben, er hielt in Palästinensergebieten einen Vortrag zur einfühlsamen Kommunikation. Und da schrie ihn ein Palästinenser, als er hörte, er ist Amerikaner, mit Mörder an. Und dann beschrieb er im Interview weiter, wie das denn möglich ist, dass dieser Mann ihn, nachdem er mit ihm ins Gespräch gekommen war, nach Hause einlud zum Ramadan. Kann ich mir nicht vorstellen. Mittlerweile kann ich mir das schon vorstellen, weil aus palästinensischer Perspektive ist ein Amerikaner nicht erstmal ein Freund, weil die Amerikaner verkaufen ja auch die entsprechenden Waffen an die Israelis, die Tränengasgranaten oder scharfen Munition auch gegen die Palästinenser eingesetzt werden. Ja. Da ist dieser Vorwurf verständlich aus palästinensischer Perspektive. Aber wenn ich nicht diesen Vorwurf Mörder höre, sondern höre, da ist ein Mensch in Not. Warum? Weil seit wer weiß wie vielen Jahren Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Grundbedürfnisse wie Sicherheit, wie Selbstbestimmung, wie Gesundheit, Schutz und weitere mehr. Und wenn ich darauf dann damit in Kontakt komme, dann bekomme ich eine Verbindung zu den Menschen. Sehe nicht der mich angreift, sondern sehe jemanden, der in Not ist und der gehört werden möchte. Diese Person braucht eigentlich Empathie, Einfühlung und Verständnis für ihre Not. Mhm. Und wenn ich da bereit bin zu hören, dann ist die Person auch bereit, vielleicht mir zuzuhören. Mit welcher Motivation? Wenn ich jetzt mal in der Rolle bin von Marshall Rosenberg, bin ich denn da, um einen Vortrag zu halten? Mhm. Und dann entsteht eine Verbindung und vielleicht die Bereitschaft, hey, komm, lade dich ein zu meiner Familie, die soll ich auch kennenlernen. Das ist interessant, was du erzählst. Dann bist du kein Amerikaner mehr, kein Vertreter einer Supermacht, die Israelis mit Waffen versorgt. Dann bist du ein Mensch, der sich für mich interessiert und mich auch ernst nimmt und wahrnimmt.
Du hast gesagt, du hast das 1999 gelesen. Was ist denn in der Folge bei dir passiert?
Ich habe Seminare besucht, um zu gucken, was ist das, macht mir das Spaß und möchte weiterlernen. Das habe ich gemacht. Ich habe erzählt, Marshall bin ich begegnet. Das war für mich eine weitere Motivation, da weiterzugehen. Ja. Dann kam ich zurück aus Berlin nach Düsseldorf und wollte das eigentlich üben. Es gab aber keine Übungsgruppen. Es gab in München, in Berlin, in Erlangen gab es Gruppen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, für Learning by Doing habe ich im Jahr 2000 die erste Übungsgruppe in Düsseldorf gegründet. Die gibt's immer noch, auch wenn ich der Einzige bin, der immer noch dabei ist. Aber das ist einfach die schöne Möglichkeit, das miteinander auszuprobieren, zu lernen, zu üben, Spaß zu haben, Verbindung zu haben und einfach das nach und nach so zu verinnerlichen, dass es einfach ein Teil von mir auch wird. Ich bin nicht perfekt darin, ich bin immer ein Lernender, aber nach 12 Jahren fällt es mir einfach leichter, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, näher mit dran zu sein, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, um schneller zu entscheiden zu können, was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gut und worauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Und auch in Kommunikation mit anderen dann schneller nachfragen zu können, worum geht's jetzt eigentlich? Ja. Wenn jemand jetzt eine Show abzieht und ich denke, Hamla, was ist denn jetzt los? Ja. Also willst du jetzt einfach mal ein bisschen deine Ruhe haben und so, lass ich dich in Ruhe, aber was ist jetzt los?
Ja.
Und diese Vielfalt auf Bedürfnisebene überhaupt erst kennenzulernen, diese Bedürfniswelt, das war für mich auch was ganz Neues. Ich dachte, vielleicht gibt es so 8 bis 10 Bedürfnisse und dann gibt es da, was weiß ich, 40, 50, das ist doch keine geschlossene Liste, da kann jeder selbst so schauen, was gehört für mich dazu. Und das so kennenzulernen, das war für mich ein ganz großer Gewinn.
Ja. In dieser Radiosendung damals, da habe ich gehört, dass der gute Marshall Rosenberg eine Systematik, eine bestimmte Vorgehensweise lehrt. Zumindest als Einstieg, wenn man erstmal versucht, sich so einen Überblick zu verschaffen, wie funktioniert denn die einfühlsame Kommunikation? Also dieses 4-Stufen-Modell.
Das würde ich jetzt nicht so gerne durchklinieren, das könnte ich zwar jetzt machen.
Okay.
Das, was ich gerne machen würde, ist darauf einzugehen, was ist eigentlich die Essenz der einfühlsamen Kommunikation, worum geht es da eigentlich?
Gerne.
Und was ist die Basis der einfühlsamen Kommunikation? Teilweise hatten wir es schon. Die einfühlsame Kommunikation ist für mich ein Kommunikationsmodell, eine Dialogmethode, und die Einladung zu einem persönlichen Entwicklungsweg, der sich nicht in Monaten rechnet, sondern in Jahren.
Ja.
Und das kann zu einer inneren Haltung führen, um achtsamer, lebendiger, zufriedener und klarer zu leben. Und ja, das ist einfach ein Weg, den man gehen kann. Gute Information ist vielleicht, es ist keine Fremdsprache. Mhm. Das heißt, wir konnten das schon. Mhm. Als Kinder ist das unsere natürliche Sprache. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir sagen, was wir haben wollen oder auch nicht. Unsere Gefühle dürfen da sein, bis sie uns verboten werden. Mhm. Erziehung, Sozialisation, wir lernen eine Denkweise, uns selbst zu bewerten und andere zu bewerten, zu verurteilen. Mhm. Und dieses Denken schneidet uns ab von der Verbindung mit uns selbst, von der Verbindung mit anderen. Und um uns wieder verbinden zu können mit uns selbst und anderen, übersetzen wir dieses Denken zurück in die Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Zum Beispiel, die Mutter sagt zum Kind, was gerade aus der Schule kommt, den Ranzen abstellt, die Jacke hinschmeißt, du bist schlampig. Warum? Weil das Kind, weil die Jacke auf dem Boden liegt. Ja? Wenn die Mutter sagen würde, du Marc, die Jacke liegt auf dem Boden, weil mir ist eigentlich Ordnung wichtig. Ne, und dass man mit der Kleidung auch ordentlich umgeht. Vielleicht würde das Kind dann anders hören, als wenn es hört, du bist schlampig. Mhm. Das ist eine Bewertung, die erstmal feststehend ist als Eigenschaft und das stärkt das Selbstwertgefühl des Kindes nicht wirklich.
Ja.
Die Essenz der einfühlsamen Kommunikation ist einfühlsam verbunden sein. Und dazu möchte ich kurz von Carl Rogers ein Zitat bringen.
Ja.
Weil es das, weil ich einfach nicht so deutlich sagen kann, wie er das kurz beschreibt. Mhm. Er beschrieb die Wirkung der Empathie auf Menschen so: Wenn dir jemand wirklich zuhört, ohne dich zu verurteilen, ohne dass er den Versuch macht, die Verantwortung für dich zu übernehmen oder dich nach seinem Muster zu formen, dann fühlt sich das verdammt gut an. Jedes Mal, wenn mir zugehört wird und ich verstanden werde, kann ich meine Welt mit neuen Augen sehen und weiterkommen. Es ist erstaunlich, wie scheinbar unlösbare Dinge doch zu bewältigen sind, wenn jemand zuhört. Und wenn ich das kombiniere mit dem, was Martin Buber sagt, dass die Präsenz, die ich einem Menschen schenken kann, das wertvollste Geschenk ist, die ich einem Menschen machen kann, dann sind wir bei Marshall Rosenberg als einer liebevollen, offenen Zuwendung, als einer Manifestation der Liebe. Mhm. Das ist ein großartiges Geschenk. Wenn man das gibt, wenn man das geschenkt bekommt, als Selbsteinfühlung kann ich mir das selber schenken.
Ja.
Und wenn ich Herz und Kopf frei habe, dann kann ich es anderen schenken, wenn es stimmig ist.
Ja, schön.
Das ist die Essenz der einfühlsamen Kommunikation, einfühlsam verbunden sein. Mhm. Die Basis der einfühlsamen Kommunikation sind die Bedürfnisse. Mhm. Das hatten wir gerade schon teilweise. Und ganz wichtig ist einfach, dass die Bedürfnisse allen Menschen gemeinsam sind. Wir teilen diese Bedürfnisse.
Ja.
Und auch die Gefühle, die wir haben.
Ja.
Und deswegen, jenseits von nationalen, kulturellen, religiösen oder ideologischen Prägungen und sonstigen Unterschieden der Menschen, kann ich mich mit jedem Menschen verbinden, wenn er mir seine Gefühle und Bedürfnisse mitteilt.
Ja.
Und das ist eine Ebene von Verstehen, verstanden werden und Verständigung, die es leichter macht, den Menschen wieder als Menschen zu sehen. Weil so oft haben wir Feindbilder, wir haben Etiketten, wir haben Ausländer, wir haben Kroaten, wir haben, wer weiß was für Etiketten für Menschen, und Feindbilder aufgebaut von jemand, der uns dreimal den Parkplatz weggenommen hat oder was es gerade ist.
Ja.
Aber wir finden keine Verbindung mehr zu den Menschen, um zu sagen, wie können wir das denn regeln?
Ja.
Ne? Dass es für uns beide angenehmer und einfacher ist. Worum geht es eigentlich? Weil wir sind ja auch soziale Wesen.
Genau.
Und wenn wir uns einkapseln in unserer Wohnung und die ganze Welt verteufeln, weil es klappt nicht, dann liegt es an uns. Wie bekomme ich denn wieder Verbindung zu mir selbst, zu anderen, um das Leben zu genießen? Wozu sind wir hier?
Ja, genau.
Die Gefühle, wie wir sie in unserem Sprachgebrauch finden, da verstecken sich häufig die Bedürfnisse drin. Zum Beispiel, ich fühle mich missverstanden. Dann möchte ich verstanden werden, dass der andere mich versteht. Wie fühle ich mich, wenn ich nicht verstanden werde? Das kann unterschiedlich sein. Vielleicht bin ich traurig oder sauer oder unsicher. Mhm. Oder ich fühle mich hilflos. Umgangssprachlich ein Gefühl.
Ja.
Wenn wir uns das Wort angucken, hilflos. Ich brauche Hilfe, Unterstützung. Mhm. Wie fühle ich mich, wenn ich hilflos bin? Kann unterschiedlich sein. Unsicher, frustriert, je nachdem. Mhm. So kann man nach und nach das sprachlich klarer differenzieren, um sich klarer mitzuteilen und einfacher zu verständigen. Mhm. Und das ist ein Ziel von einfühlsamer Kommunikation. Mhm. Ein Aspekt ist noch, wenn man mit einfühlsamer Kommunikation anfängt, dass es häufig künstlich klingt. Das klingt so hölzern und so, und da findet man nicht so leicht einen Zugang.
Ja.
Es ist einerseits eine Kunst, diese Sprache wieder zu erinnern und zu lernen. Es braucht auch seine Zeit.
Ja.
Aber man kann auch wiederum dieses Künstliche verlernen. Ich mache mal ein Beispiel. Zwei Männer arbeiten an einem Projekt und der eine sagt dann, mein Bedürfnis nach Einfachheit ist nicht erfüllt und ich bitte sie mit mir nach sinnvollen Alternativen zu suchen. Das klingt nicht, ne? Das kann man nicht hören.
Nee.
Man kann es besser sagen, wenn man sagt, das hätte ich gerne einfacher. Haben Sie eine Idee, wie wir es umsetzen können?
Ja.
Das klingt, hört man auch im Alltagsgebrauch.
Genau.
Aber wenn ich das bewusst damit verbinde, worum geht's mir? Es soll einfacher sein. Dann ist es mit drin und der andere kann es auch leichter hören.
Ja.
Bedürfnis nach Einfachheit, das klingt hölzern, ist nicht so im Sprachgebrauch drin.
Liegt plötzlich an wie angelesen, so eine Formulierung.
Genau.
Und um genau das hinzukriegen, also dieses Formulieren im Alltag, dafür bietest du jetzt auch Kurse an. Oder?
Ich mache Einführungstage. Normalerweise empfehle ich, einen Einführungstag zu machen oder ein Einführungsseminar, um dann in die Übungsgruppe zu gehen, dass man halt wieder auch Impulse bekommt, weil jeder kennt das, man hat ein Seminar gemacht, das war interessant, dann kommt der Alltag wieder und das, was interessant war, verblasst dann.
Genau.
Das ist weg.
Ja.
Die Frage ist, ist es für mich interessant genug? Kann das mein Leben bereichern oder nicht? Und wenn ja, wie helfe ich mir, am Ball zu bleiben, um es nach und nach in meinen Alltag zu integrieren?
Ja.
Und da empfehle ich halt einen Einführungstag, Übungsgruppe, um dann danach noch weiterzukommen.
Mhm.
Ich mache auch Einzelberatung, andere Seminare, Fortbildung, aber auch zu einem Einstieg geht es darum, Einführungstag, Übungsgruppen.
Ja.
Und eine interessante Frage kann auch sein, kann mir einfühlsame Kommunikation helfen, gesünder und lebendiger zu leben?
Ja.
Und wenn man von der Gesundheit kommt, da kann man sagen, ja, auf körperlicher Ebene kann ich achtsamer sein, mehr im Hier und Jetzt leben. Ich kenne es von früher, da habe ich auch mal im Büro gearbeitet, den ganzen Tag durchgearbeitet. Und am Ende fühlte ich mich total ausgepowert, wusste nicht mehr, was ich alles an vielen einzelnen Sachen gemacht hatte. Hatte Kopfschmerzen oder Rückenverspannungen und so. Wenn ich aber im Laufe des Tages darauf achte, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ne, mal einen Spaziergang oder brauche mal ein Gespräch. Dann komme ich vielleicht in einen angenehmeren Arbeitsrhythmus und bin am Ende des Tages nicht ganz so kaputt.
Mhm.
Zum Beispiel.
Mhm.
Auf Ebene der seelischen Gesundheit, da kann ich schauen, wie ist mein Gedanken, wie sehr blockieren mich meine Gedanken, indem ich halt mich selber abwerte oder Autoaggression, also der Ärger gegen mich selber richte.
Ja.
Wie kann ich da lernen, mit dem Ärger umzugehen? Indem ich diese Bewertung, das ist eine Basisübung der einfühlsamen Kommunikation, übersetze in die unerfüllten Bedürfnisse. Weil die sind immer positiv formuliert. Und von da kann ich dann ausgehen und schauen, wie kann ich jetzt angemessen dafür sorgen? Das heißt, zum Beispiel, jemand kommt später zu einer Verabredung und der gewartet hat, der ist schon nervös und sagt, du bist ja ziemlich unzuverlässig.
Mhm.
Ne? Statt zu sagen, du kommst jetzt 15 Minuten später, als wir eigentlich verabredet haben, woran lag's?
Mhm.
Also erstmal zu hören, ne? Weil es kann ja tausend Gründe geben, warum man später kommt.
Ja.
Ne? Wenn ich sofort beim Vorwurf rausplatze, dann ist Verbindung wahrscheinlich noch ein bisschen weniger angenehm, als es sowieso schon für mich ist, der ich jetzt rausplatze.
Ja.
Wenn ich aber 15 Minuten warte, kann ich auch erstmal schauen, mir selbst Einfühlung geben, ich werde jetzt langsam nervös, das sind schon 7 Minuten, ist noch nicht da, was ist mir eigentlich wichtig? Vielleicht geht es mir zum Beispiel um Zuverlässigkeit. Das kommt ja in dem Vorwurf nachher auch raus. Du bist unzuverlässig.
Mhm.
Vielleicht geht es mir um Wertschätzung.
Mhm.
Ich bin nämlich nicht wichtig, wenn er später kommt.
Mhm.
Kann auch anderes sein. Mir geht es um Sicherheit oder Klarheit.
Mhm.
Vielleicht kommt er ja gar nicht.
Mhm. Genau. Wie lange warte ich noch?
Genau. Ne? Und da, je nachdem, wenn ich das mit einer selben Person häufiger erlebe, und wir haben darüber gesprochen, wie erlebst du das, ne? Wie erlebe ich das, 15 Minuten, 20 Minuten, ist das für dich normal? Dann können wir sagen, wir treffen uns eine Viertelstunde später.
Mhm.
Wenn dann trotzdem eine Viertelstunde später kommt, dann kann ich mir überlegen, finden wir eine Vereinbarung, damit anders umzugehen. Oder nehme ich mir was zu lesen mit zum Beispiel, wenn mir der Kontakt wichtig ist.
Mhm.
Oder nervt mich das so sehr, dass ich sage, nee, das möchte ich nicht.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also, wie gehe ich damit um? Da kommt auch die Kreativität ins Spiel, nicht nur aus meinen Verhaltensmustern heraus zu reagieren, sondern zu gucken, okay, wie ist jetzt die Situation und ein bisschen spielerische Freude, wie gehe ich damit um, ein bisschen Kreativität, ein bisschen Humor würzen und dann gucken wir, was dabei passiert. Ja. Und ganz wichtig ist noch, den Begriff habe ich geprägt, Wurzelbedürfnisse sind für mich ein besonderer Teil der Bedürfnisse, die ich habe. Und zwar deshalb, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wurden bestimmte Bedürfnisse jahrelang unterernährt. Waren sehr hungrig, wurden nicht genährt. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es für mich, dass ich da lebenslang empfindlich bleibe, ist sehr groß. Mhm. Damit sind dann mit diesen Wurzelbedürfnissen emotionale Kettenreaktionen verbunden, die an der Oberfläche als Wunderpunkt dann sichtbar werden. Yeah. Und wenn irgendjemand ein falsches Wort sagt, eine falsche Bewegung macht, wird der Wunderpunkt aktiviert. Genau, kann ein HB-Männchen sein. Die emotionale Kettenreaktion, die unbewusst ist, geht los. Genau. Wurzelbedürfnis schreit. Ja. Und ich explodiere oder ich stürze halt ab, falle in ein Loch. Also,
genau. Mhm.
Und meine Erfahrung ist einfach, wenn ich diese Wurzelbedürfnisse herausfinde, was Wurzelarbeit ist, aber wichtig ist, dann kann ich schneller meine Klarheit bekommen, worum es mir geht. Das heißt, wenn ich meine Wurzelbedürfnisse klar habe, dann kann ich, wenn irgendwas passiert, was bei mir was auslöst, in 50% der Fälle schneller hinkommen, woran es denn liegt, wenn ich erst die Wurzelbedürfnisse abfrage. Mhm. Das heißt, ich kann eine Abkürzung nehmen, schneller von der Palme runterkommen, bin in kürzerer Zeit kommunikations- und handlungsfähig und kann dann bewusst entscheiden, und wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Schiebe ich dem anderen letztlich Schuld zu oder sage ich, hey, das ist mein Ärger, ich übernehme Verantwortung dafür und gucke jetzt, was ist mir jetzt wichtig in der Situation, ohne dem anderen die Schuld zuzuschieben für meine Gefühle.
Mhm. Willst du von deiner Seite aus noch irgendwas Wichtiges einbringen? Also was auf jeden Fall gesagt werden sollte, oder hast du jetzt eigentlich schon so das Wesentliche abgedeckt?
Das meiste ist gesagt, ich kann es noch abrunden. Mhm. Das heißt, auf der Ebene der Gesundheit ist einfach auch wichtig, nähernde Kontakte zu haben. Mhm. Und da können wir auch zur Verbesserung der Welt beitragen, durch die Qualität unserer Verbindungen.
Genau.
Und da ist einfühlsame Kommunikation eine Möglichkeit, da zu üben und das angenehmer zu gestalten und sich wohler zu fühlen mit sich und anderen im Kontakt. Mhm. Ganz wichtig ist nochmal die innere Haltung. Das heißt, welches Selbstbild habe ich, welches Fremdbild und Weltbild, welches Menschenbild habe ich eigentlich?
Ja.
Marshall Rosenberg hat in einem Song mal gesagt, er schreibt auch Lieder, mit dem Leben tanzen. Mhm. Und wer einen Zugang zu Tanz hat, so eine leichte, beschwingte Freude bei der gemeinsamen Bewegung, wenn ich auf die Art und Weise kommunizieren könnte, wie schön wäre das dann?
Ja.
Ne, kommunikativ zu tanzen. Ne, also, weil es sind so viele Fettnäpfe, die wir vermeiden, vermiedenes Gelände und so weiter. Warum können wir nicht mit Menschen so umgehen und auch im Sinne von authentisch sein, wie ich gerade bin und so im Kontakt sein?
Ja. Also dazu kommt mir so die Vorstellung, dass dann Kommunikation eigentlich auch eine Kunstform ist. Ne?
Natürlich. So. Natürlich. Man kann das auch. Ja. Ne? Und da kann man dann auch schauen, dann Experimente zu machen. Ne? Also in welcher Situation würde ich denn nie auf jemanden zugehen? Mhm. Fragezeichen, warum denn nicht? Mhm. Und wie kann ich mir eine Brücke bauen, um mal einen Test zu machen? Jemand, den ich nicht kenne, den sehe ich nicht mehr wieder. Warum gehe ich nicht mal auf die Person zu und sage, mir gefällt wirklich ihre Kleidung, wenn mir das wirklich gefällt. Mhm. Ne? Und dann wieder zurückzugehen, so das nicht als billige Anmache, sondern so das wirklich mitzuteilen, was mir aufgefallen ist und was ich auch gerne sagen möchte. Mhm. Warum tue ich das nicht? Mhm. Ne? Deutschland ist eine Wertschätzungswüste.
Ja.
Ne? Und wir lernen das eigentlich nicht. Ne?
Ja.
Nicht gelobt ist schon zu viel.
Ja.
Nicht kritisiert ist schon genug gelobt. Das ist so ein Spruch.
Ja.
Und wo erfahren wir wirklich auch die Wertschätzung, die natürliche Wertschätzung, die schön wäre zu teilen.
Ja.
Und das ist ein Aspekt von einfühlsamer Kommunikation.
Ja. Ja, da tut sich noch ein weites Feld auf.
Ja. Und als letztes vielleicht noch auch die Frage, wo ist die Quelle meiner Freude? Mhm. Also wo tanke ich auf, wo bin ich lebendig, ne? Wo ist es einfach auch schön für mich? Ne? Also für mich ist es zum Beispiel im Bereich von Tanz. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich einfach mich lebendig fühle, in Verbindung bin mit anderen Menschen und auch weniger Missverständnisse sind, man redet ja weniger.
Ja.
Und so hat jeder seine Quellen, wo man wirklich auch auftanken kann. Ja. Ne? Und ich habe mal beim Tanz geguckt, wie viele Bedürfnisse das nährt und war positiv überrascht. Mhm. Das ist so... so viele Bedürfnisse sind, die dadurch genährt werden. Da wurde mir klar, warum ich das auch so gerne mache.
Ja.
Ja. Und ja, ich möchte vielleicht abschließen mit einem kleinen Zitat von einem Herrn Williams oder Williamson. Das habe ich leicht verändert, was auch nochmal so diesen Weltbezug macht, aber auch den persönlichen Bezug hat. Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich, was du brauchst, um gesund und lebendig zu sein. Und dann tu das, denn die Welt braucht gesunde und lebendige Menschen.
Mhm. Ja, sehr schön. Das war auch ein wunderbares Schlusswort.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für die Möglichkeit, danke für den Austausch.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.elektroautos.de.